Nochmal zu der Frage, ob das, was in den Suchergebnissen angezeigt wird, wahr ist. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt zu manchen Suchanfragen unheimlich viele Quellen, die potenziell angezeigt werden können und unheimlich viele gute Quellen auch. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf so Verschwörungstheorien gucken und vor allem, wenn es um neuere Verschwörungstheorien geht, dann gibt es eben noch keine seriösen Quellen, die sich damit beschäftigen. Und das ist genau das Problem. Wir sehen der Trefferliste ja nicht an, ob das erste Ergebnis jetzt, also im Sinne der Relevanz oder der Qualität von der Suchmaschine als wahnsinnig gut bewertet wurde oder halt so als das Beste, was man gerade kriegen konnte unter all den Schlechten.
Action!
Fake. Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Ich bin Viktoria Graul und führe euch durch die Sendung, spreche mit Betroffenen, aber auch Experten und Expertinnen aus verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Ja, und heute muss ich mich wohl mal selbst an die Nase fassen. Buchstäblich fasse ich mich hier jetzt an die Nase. Denn in der Vergangenheit war ich, sag ich mal, unsauber in meinen Tipps zur Online-Recherche mit Suchmaschinen. Zu meiner Verteidigung, ich hab's nicht besser gewusst und daran will ich euch heute auch Anteil nehmen lassen. Ja, es ist richtig, Suchmaschinen helfen dabei, Fake News zu enttarnen. Aber, ganz wichtig, was die Suchmaschine da ausspuckt, ja, das sollte man nicht unreflektiert glauben. Ja, eigentlich ganz selbstverständlich. Dass es aber nicht unbedingt der Fall ist, das haben Wissenschaftler der US-amerikanischen New York University herausgefunden. Einer ihrer Kernergebnisse ist, dass die Online-Suche zur Bewertung des Wahrheitsgehalts von Falschinformationen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Falschinformationen glaubt. Und sie stellen das insbesondere bei Personen fest, bei denen unseriöse Quellen in den Suchergebnissen aufgelistet werden. Kurz noch, wie sind sie vorgegangen? Ja, es gab insgesamt 5 Experimente, überwiegend bestehend aus Umfragen und so einer Art digitalem Tracking mit einem Webbrowser-Plugin. Und je nach Experiment waren da eben zwischen 1000 und 4000 Personen involviert und die Experimente verliefen über ein paar Tage bis hin zu ein paar Wochen sogar. Den Testpersonen wurden da beispielsweise verschiedene Artikel aus seriösen und nicht seriösen Quellen vorgelegt, ja, die sie dann innerhalb von 48 Stunden nach der Veröffentlichung bewerten sollten. Erfahren habe ich von dieser großen Studie in einem Beitrag auf ntv.de im Dezember 2023 und dann dachte ich mir natürlich, hey, das muss unbedingt hier in den Podcast. Lasst uns Suchmaschinen und die Trugschlüsse, die sie ja mit sich bringen, einfach mal hier aufdröseln. Denn, um mal hier auch den Kontext zu geben, das ist immer noch ein vergleichsweise wenig erforschtes Themengebiet, ja. Missinformation und Desinformation ist auf Social Media zum Beispiel viel, viel besser schon untersucht worden. Und was wäre eine Digger-Fake-Episode ohne einen echten Kenner, ja, einen Suchmaschinenexperten? Dirk Lewandowski ist Informationswissenschaftler an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg und der Universität Duisburg-Essen. Er forscht schon seit mehr als 20 Jahren zu den Themen Suchmaschinen und Rechercheverhalten. Ja, das macht ihn natürlich zu einem perfekten Kandidaten, um hier seine Expertise einfließen zu lassen. Er hat entsprechend in den vergangenen 2 Jahrzehnten auch den Aufstieg von der wohl größten Suchmaschine mitbekommen, Google. Aber heute soll es natürlich nicht nur um Google gehen. Generell Suchmaschinen, das ist heute das Thema. Und diese Studienergebnisse, ja, von den US-Wissenschaftlern, die haben Dirk nicht wirklich überrascht. Das erzählt er mir heute im Podcast. Das Problem stellt für ihn eigentlich die Aufklärungsarbeit dar. Und da haben die Medien seiner Meinung nach bisher auch viel zu wenig geleistet. Das ist ein Thema. Wir sprechen aber auch über Einflussfaktoren auf Suchergebnisse, wie es zu Verzerrungen kommt und was das eigentlich mit uns macht. Es geht auch um Trends, ja, wie die maßgeschneiderten Antworten, Stichwort generative Sprachmodelle. Und wir geben euch natürlich auch Tipps, Do's and Don'ts bei der Online-Recherche. Kurz bevor es jetzt losgeht, noch ein Shoutout. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr DiggerFake finanziell unterstützt. Ein Digger-Dank geht auch raus an diejenigen, die das bereits machen. Der Podcast ist ja frei verfügbar, aber ein kleiner Beitrag von euch ist bereits wertvoll, um Kosten für zum Beispiel das Podcast-Hosting zu decken. Und ja, so gebt ihr auch irgendwie was zurück für diese Aufklärungsmission. Wer sich beteiligen möchte, kann das über eine Steady-Mitgliedschaft per PayPal oder Überweisung machen. Weitere Infos findet ihr auf meiner Website unter diggerfake.de/unterstützen. Ja, und jetzt setzt die Checkerbrille auf. Los geht's.
DiggerFake.
Dirk, herzlich willkommen im Podcast DiggerFake. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute endlich mal mit einem Suchmaschinenexperten.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ich habe nämlich kürzlich bei NTV einen Beitrag gelesen und dieser Beitrag hatte die Überschrift Fake News werden durch Suchmaschinen erfolgreicher. Da habe ich natürlich sehr große Ohren bekommen, weil ich meinen Hörerinnen und Hörern hier im Podcast immer wieder sage, als Tipp, wenn Sie Tatsachenbehauptungen überprüfen wollen, gebt das mal in eine Suchmaschine ein und schaut euch die Suchergebnisse an. So, und jetzt, als ich diesen Artikel gelesen habe, kam jetzt raus, selbst wenn man Suchmaschinen nutzt, um irreführende Inhalte zu überprüfen, kann man auf Fake News hereinfallen. Ja, das hat mich sehr verwundert erstmal. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, du forschst schon seit ungefähr 20 Jahren in den Bereichen Suchmaschinen und Informationsgewinnung und unterrichtest auch zu diesen Themen. Wie sehr regt dich das eigentlich noch auf, dass es immer noch einige Leute, ja, wie mich gibt, die immer noch so ein falsches Bild von Suchmaschinen haben?
Ach, erstmal nach 20 Jahren regt mich wenig auf. Es ist natürlich, also man sieht jetzt wenig Entwicklung. Also es ist generell so, Suchmaschinen sind ja komplexe technische Systeme und dass da Leute nicht durchsteigen komplett, das ist ja auch absolut verständlich. Also von Aufregen kann da, glaube ich, keine Rede sein, sondern es geht eher darum, dass sich so das Wissen um Suchmaschinen eigentlich auch nicht so wahnsinnig verbessert hat bei den Nutzenden. Also wenn wir uns angucken, zum Beispiel auch so eine breite Diskussion um Social Media, die ja in der Öffentlichkeit stattfindet, das haben wir eigentlich bei Suchmaschinen in sehr viel geringerem Maße nur. Und ich glaube, da liegt auch ein Kern des Problems, weil warum soll ich etwas dazulernen, wenn ich eigentlich überhaupt kein Bewusstsein dafür habe oder auch kein Bewusstsein dafür bekomme, sozusagen vermittelt durch die Medien, dass da irgendwelche Probleme auftauchen könnten. Und ich denke, der Aufhänger jetzt hier zu sagen, ja, Suchmaschinen helfen vielleicht gar nicht dabei, Fake News zu entdecken. Also so viel kann man schon sagen, sie können dabei helfen natürlich, aber es ist kein Automatismus, dass uns Suchmaschinen dabei helfen, wenn wir was da nachgucken. Das ist ja schon mal, wie soll man sagen, ein guter Anstoß für die Diskussion, was kann ich eigentlich mit Suchmaschinenrecherche erreichen und was kann ich eben vielleicht auch nicht erreichen, vor allem wenn ich da relativ naiv rangehe.
Ja, da wollen wir gleich nochmal konkreter drauf zu sprechen kommen, wie man Suchmaschinen so einsetzen kann, dass man da auch gute Suchergebnisse herausbekommen kann. Jetzt würde ich aber nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und zwar zu deinen eigenen Erfahrungen. Du hast gerade gesagt auch schon, dass das Bild, was es über Suchmaschinen gibt in unserer Gesellschaft, sich nicht wirklich verändert hat. So, das habe ich jetzt so mitgenommen. Mhm. Was ist dir so in den letzten Jahren aufgefallen, wie sich das verändert hat? Es muss ja doch kleine Details geben, oder? Wo man ein bisschen ansetzen kann.
Eben relativ wenig. Soweit man alle Studien sich anguckt, kann man schon sehen, dass ein relativ naives Bild von Suchmaschinen vorherrscht. Und vor allem eben auch die Meinung, dass es in Suchmaschinen dieses richtig und falsch gibt. Und das gibt's eben nur zu einem gewissen Teil. Also es ist klar, wenn ich jetzt ich suche nach einer bestimmten Website, da kriege ich dann als Ergebnis hoffentlich auf dem ersten Trefferplatz diese Website und da sehe ich auch, dass das richtig ist. Oder auch diese ganzen trivialen Suchanfragen nach irgendwelchen Celebrities, mit wem ist der verheiratet, wie groß ist die Person, solche Sachen, da bekomme ich ja richtige Antworten. Und da gibt's ja auch richtig und falsch. Wenn ich aber, wir sprechen dann von informationsorientierten Anfragen, also wenn ich nach einem Thema suche, mich dazu informieren möchte, da gibt's ja eben nicht dieses Richtige oder Falsche. Wenn man da auf das Ranking guckt, da kann man durchaus die Inhalte, die es im Web gibt, sehr unterschiedlich interpretieren. Also ich spreche jetzt von automatischen Interpretationen durch die Suchmaschinen. Und dieses starke Vertrauen in Suchmaschinen rührt eben auch daher, dass viele Suchende eben glauben, dass es eben dieses eine richtige Ranking gibt und das, was auf Platz 1 steht, muss schon dann das Richtigste von allem sein. Und das ist eben nicht unbedingt der Fall.
Wenn wir uns jetzt nicht die Nutzer betrachten, sondern die Suchmaschinen, was hat sich an den Funktionen oder so weiter, was hat sich da geändert?
Also wir sehen eigentlich eine lange Entwicklung, die schon seit 10, 15 Jahren geht. Und das ist die Tendenz eben, diese zumindest ergänzend zu diesen Listen von Dokumenten, die uns angezeigt werden. Also diese berüchtigten 10 blauen Links, die dann immer weitergehen und es gibt immer mehr Treffer und immer mehr Treffer. Das zumindest zu ergänzen um direkte Antworten auf Fragen. Und diese Antworten kommen für immer mehr Suchanfragen und die Antworten werden auch tendenziell komplexer und umfangreicher. Und das ist natürlich nochmal ja so ein bisschen eine andere Art von Antwort auf Suchanfragen und geht einher auch nochmal mit der Frage nach dem Vertrauen in Suchmaschinen. Wenn ich bestimmte Dokumente habe, die mir angezeigt werden, dann sehe ich ja auch direkt, dass es eben verschiedene gibt und vielleicht auch verschiedene Positionen zu einem Thema. Wenn ich so eine direkte Antwort bekomme, dann wird die erstmal oft der Suchmaschine zugeschrieben und nicht der Quelle, aus der die Suchmaschine schöpft. Und dann wird eben zum Beispiel gesagt, es muss richtig sein, weil Google hat gesagt, dass es richtig ist. Aber man sieht eben auch bei solchen Antworten, dass das durchaus nicht unbedingt die besten Informationen sein müssen und auch die Qualität, ja, da nicht unbedingt stimmen, also die Qualität nicht unbedingt die beste ist, dass man theoretisch auch andere Antworten generieren könnten, die von besserer Qualität wären.
Ja, welche Suchmaschinen empfiehlst du denn prinzipiell für die Recherche? Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Google auf jeden Fall, gibt ja auch schon ein eigenes Verb dafür, ne? Googeln, google das doch mal einfach. Sicherlich ist da auch was dran, weil die ja eine riesengroße Datenbasis haben. Was ist da deiner Meinung nach, was sollte man da noch nutzen?
Also bei den Web-Suchmaschinen ist es generell schwierig, eine Empfehlung abzugeben, denn wir haben ja nicht mehr besonders viele. Man kann ja eigentlich sagen, dass der einzig wirklich ernstzunehmende Konkurrent zu Google Microsofts Bing ist. Und in der Tat, du hast es ja schon angesprochen, es geht einfach um die Größe der Datenbestände. Wenn der Datenbestand nicht groß genug ist, dann kann eben eine Web-Suchmaschine, die den Anspruch hat, so alles aus dem Web durchsuchbar zu machen, kann also nicht funktionieren. Und deswegen, so gerne ich jetzt sehr viele weitere Suchmaschinen empfehlen würde, es geht eigentlich nicht, denn genau aufgrund dieser Größe der Datenbestände sind Bing und Google eben die einzig wirklich ernstzunehmenden. Und deswegen kann ich die empfehlen. Ein zweiter Punkt ist, dass es sehr viele Suchanfragen gibt, hatte ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, wo es um Trivialitäten geht, wo es darum geht, eine bestimmte Website zu finden. Da ist es egal, welche Suchmaschine man verwendet. Ich würde immer sagen, und das ist eigentlich das, was ich meinen Studierenden auch im Unterricht immer versuche zu erklären, es kommt nicht darauf an, auf Teufel komm raus, irgendwie immer eine andere Suchmaschine zu verwenden. Es kommt darauf an, im richtigen Zeitpunkt zu merken, dass es jetzt mal gut wäre, eine weitere Suchmaschine zu verwenden. Man kann sich so vorstellen, so ein bisschen wie eine zweite Meinung einholen. Also da eben die Suchmaschinen, die Inhalte, die ja im Wesentlichen die gleichen Inhalte des Web haben, aber sie unterschiedlich interpretieren, können auch die Rankings sehr verschieden sein. Das heißt, ich kann die gleiche Suchanfrage bei Google eingeben, ich kann sie bei Bing eingeben und bekomme vielleicht bei beiden gute Ergebnisse, aber ich bekomme komplett verschiedene Ergebnisse im Sinne von Ergebnisse aus verschiedenen Quellen. Und gerade wenn man nicht weiterkommt bei der Recherche oder Zweifel hat, kann das schon eine gute Strategie sein, einfach mal die Suchmaschine zu wechseln.
Ah ja, sehr interessant, ja. Wenn wir jetzt auf diese Studie blicken, die da in diesem Beitrag von NTV besprochen wird oder auseinandergenommen wird, da würde ich gerne mal wissen, du bist Wissenschaftler, du schaust dir ständig Studien an und vergleichst sie auch und schätzt sie ein, ob die wissenschaftlich genug sind oder welche Fehler darin liegen. Jetzt mal die Frage, welche neuen Erkenntnisse ziehst du denn aus dieser Studie? Weil eigentlich müsste die dich doch überhaupt nicht vom Hocker reißen. Das machst du doch, also wenn du dich mit dem Thema so sehr beschäftigst.
Genau, also man kann bei der Studie vielleicht sagen, also erstmal hat die natürlich sehr großen Rummel verursacht, weil sie in Nature erschienen ist, einer der größten wissenschaftlichen Zeitschriften. Und da findet es dann immer auch in den Medien eine sehr starke Verbreitung. Und weil der Befund, dass eben, wenn man quasi nachrecherchiert und Fake News, wie soll man sagen, entlarven oder zumindest überprüfen möchte, dann noch eher drauf reinfällt, weil der ja jetzt erstmal ja überraschend klingt. Aus einer theoretischen Perspektive, aus der Wissenschaft, würde ich sagen, mich hat es nicht überrascht, also überhaupt nicht, sondern es ist eine sehr gut gemachte empirische Bestätigung von dem, was wir aus der Theorie eigentlich schon gekannt haben oder was wir hätten sehen können aus der Theorie. Also die Idee ist ja, ich stoße irgendwie auf irgendeine falsche Nachricht und versuche die jetzt nachzuprüfen. Naja, und was werde ich machen? Ich werde, und so wurde es auch in der Studie unter anderem überprüft, ich werde zum Beispiel Wörter aus dem Titel des Artikels, den ich schon habe, nehmen und die jetzt in Google oder sonst eine Suchmaschine eingeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wenn das jetzt irgendwas Obskures ist und im Artikel ist ein Beispiel erwähnt und das ist das Thema eine herbeigeführte Hungersnot. Das war irgendeine Verschwörungstheorie im Kontext von Corona. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie viele seriöse Artikel gibt es zu herbeigeführten Hungersnöten, die ja offensichtlich erfunden sind und einfach fake sind. Und es ist ja klar, dass ich dann eben nicht auf seriöse Quellen bei dieser Recherche in der Suchmaschine stoßen werde, sondern einfach auf das, was da ist. Und das sind dann weitere Artikel, die dieser Verschwörung anhängen. Und dadurch, dass ich die vermeintliche Bestätigung in der Suchmaschine bekomme, aha, alle diese, oder wieder Platz 1 bei Google sagt, okay, es gibt diese herbeigeführte Hungersnot, dann sehe ich das als weiteren Beleg und glaube dann eher, dass diese Behauptung wahr ist, als wenn ich es nicht in der Suchmaschine nachrecherchiert hätte. Und das ist genau der Effekt. Also wie gesagt, ich finde den wenig überraschend. Es ist trotzdem natürlich ein großes Verdienst in der Studie, dass das entsprechend nochmal empirisch überprüft wurde, wirklich anhand von großen Datenmengen, also alles gut gemacht. Im Befund, wie gesagt, ist keine große Überraschung.
Das knüpft auch so ein bisschen an der ersten Folge der vierten Staffel an. Da ging es um das Thema Wikipedia und das verhält sich ja hier auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Also was in den Suchergebnissen angezeigt wird, denkt man, dass es irgendwie wahr. So ist meine Schlussfolgerung.
Ja, also wir können auch gerne gleich nochmal über Wikipedia und Suchmaschinen sprechen. Das ist auch nochmal ein gesondertes Thema, was ja auch schon seit Jahren diskutiert wird. Nochmal zu der Frage, ob das, was in den Suchergebnissen angezeigt wird, wahr ist. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt zu manchen Suchanfragen unheimlich viele Quellen, die potenziell angezeigt werden können und unheimlich viele gute Quellen auch. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf so Verschwörungstheorien gucken und vor allem, wenn es um neuere Verschwörungstheorien geht, dann gibt es eben noch keine seriösen Quellen, die sich damit beschäftigen. Und das ist genau das Problem. Wir sehen der Trefferliste ja nicht an, ob das erste Ergebnis jetzt, also im Sinne der Relevanz oder der Qualität von der Suchmaschine als wahnsinnig gut bewertet wurde oder halt so als das Beste, was man gerade kriegen konnte unter all den Schlechten. Und das sehen wir eben, in der Fachsprache nennen wir das Data Voids, also wo einfach nicht genug Daten vorhanden sind, wo eine Lücke ist. Und gerade solche Fake-Seiten oder Verschwörungstheorien, die zielen eben auf diese Lücken ab. Und wenn dann entsprechend nach diesen Begriffen gesucht wird, dann tauchen eben nur noch diese oder nur diese Ergebnisse auf, weil es schlicht keine seriösen Quellen zum Thema gibt.
Das sind dann sicherlich auch Themen mit aktueller Brisanz, oder? Aus aktuellen Nachrichten, wo sich halt die Nachrichtenlagen überschlagen und da Journalisten vielleicht gerade noch dabei sind, das zu verifizieren, da habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, das wird immer sehr ausgenutzt, um da eben in diese Lücke genau zu greifen und da was anzubieten als Fake News.
Genau, das kann natürlich passieren. Es gibt aber auch solche Lücken, wo zum Beispiel auch der Journalismus kein oder wenig Interesse hat, die Themen aufzugreifen oder schlicht nicht die Kapazitäten hat.
Welche sind das denn?
Ich sage mal ein Beispiel. Also wir haben eine Studie durchgeführt und haben uns Begriffe genommen, also aus dem rechtsradikalen Spektrum. Und wenn man die jetzt einzeln eingibt in Google, dann kommt nichts Böses, weil es genug gute Quellen gibt. Dann kommt halt irgendwie in den Top-Ergebnissen die üblichen Nachrichtenmedien, Tagesschau und so weiter, die einfach aufgrund der Quelle schon hoch bewertet werden. Wir haben aber dann automatisiert diese Suchanfragen eingegeben, indem wir jeweils den Begriff, den Rechtsradikalen, kombiniert haben mit Städtenamen. Also haben jetzt rechtsradikaler Begriff A genommen, Hamburg, rechtsradikaler Begriff A, München und so weiter und so weiter. Und man sieht eben auch, dass für die großen Städte das eigentlich auch kein Problem ist. Da gibt es genug Informationen, dass da seriöse Quellen nach oben kommen. Aber wenn man eben in Kleinstädte geht, dann gibt es kaum mehr Informationen, die zum Beispiel von Journalisten aufbereitet wurden, weil es zum Beispiel keine Lokalpresse, keine Nennenswerte gibt, die diese Themen aufgreift. Und dann sieht man eben, dass es ja ganz leicht ist, weil die Konkurrenz einfach gering ist, für rechtsradikale Seiten dort vorne gelistet zu werden. Und wir haben uns zum Beispiel wir haben es uns für Deutschland und für Schweden angeguckt. Und für Deutschland war ein Befund, also wir haben so ein bisschen unterteilt, haben gesagt, es gibt Begriffe, die würde, wie soll man sagen, also jemand, der in der gesellschaftlichen Mitte ist, vielleicht noch suchen, weil er sie gehört hat, und haben dann drei Stufen bis hin zu wirklich rechtsradikalen Begriffen verwendet. Und wenn man sich eben die Stufe 3, diese wirklich rechtsradikalen Begriffe anguckt, dann sieht man halt, dass über alle Suchanfragen hinweg die populärste Quelle PI News ist, also ein rechtsradikales Portal. Und da sieht man schon einen sehr deutlichen Effekt. Und das Zweite ist, dass man sieht, dass eben sehr viele so Facebook-Gruppen plötzlich da hochkommen, die quasi die Popularität von Facebook, die automatisch gemessen wird durch Suchmaschinen, ausnutzen, um ihre Inhalte da voranzubringen.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die Nutzer blicken, die Suchmaschine nutzen. Und wir haben ja gerade von diesem Phänomen gesprochen, dass man nutzt die Suchmaschine und denkt, was die Suchmaschine dann an Ergebnissen anzeigt, das ist richtig oder das ist wahr. Dafür gibt's zum einen Fachbegriff, den habe ich in deinem Buch gelesen, den habe ich jetzt aber nicht parat.
Search Engine Bias.
Search Engine Bias. Ja. Kannst du den nochmal kurz definieren?
Es ist nicht ganz leicht. Also es geht also um Verzerrungen in Suchmaschinen, wo wir in der Regel uns angucken, welche Art von Dokumenten, also von Inhalten von Suchmaschinen bevorzugt werden. Das kann zum Beispiel sowas sein. Wir könnten sagen, eine Suchmaschine hat eine Verzerrung in der Hinsicht, dass sie bevorzugt Wikipedia anzeigt. Oder solche Dinge. Es kann aber auch sein, dass es, da geraten wir jetzt in den problematischen Bereich, dass zum Beispiel Geschlechterstereotypen verbreitet werden. Wir haben einige Studien, die zeigen, dass zum Beispiel, wenn man so Suchanfragen nimmt wie Sportlerinnen, dass dann, hat sich inzwischen ein bisschen gebessert, aber so übersexualisierte Inhalte angezeigt werden als Sportlerinnen bei der Arbeit, also bei ihrem Sport. Und das Ganze ist ein bisschen komplexer, weil man das immer den Suchmaschinen natürlich zu Last legt. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, was für Inhalte produziert werden. Und da kann man wieder das Sportlerinnenbeispiel ganz gut nehmen. Da gibt es sehr viele so Listen oder Fotostrecken im Internet, die auch auf journalistischen Portalen erscheinen. Sowas wie die 10 heißesten Sportlerinnen Deutschlands. Und das sind natürlich Sachen, die von den Suchmaschinen auch relativ hoch gerankt werden, was auch mit der Quellenbewertung zu tun hat. Also wenn das von Portalen kommt, ich habe jetzt in Erinnerung, dass T-Online dabei war, die so eine Fotostrecke hatten, oder auch die Bravo, die dann quasi als Quelle ganz gut bewertet werden und dann natürlich auch das Bild von Sportlerinnen so dann quasi in den Suchmaschinen aufgebaut wird. Also es ist eine komplexe Sache, die fängt an bei dem, was an Inhalten produziert wird. Das, was nicht produziert wird, kann nicht gefunden werden. Es werden bestimmte Inhalte in Masse produziert. Das ist immer da, wo jemand was verkaufen will oder die öffentliche Meinung beeinflussen möchte. Also kommt es darauf an, was ist überhaupt vorhanden. Dann kommt es darauf an, wie die Suchmaschinen die Ergebnisse ranken. Ich habe jetzt schon mehrfach von Quellenbewertung gesprochen. Das ist so ein bisschen die Möglichkeit, Ergebnisse seriöser zu machen, indem man sagt, also auch wenn zu einem Suchbegriff relativ wenig relevante Inhalte erstmal kommen, wenn jetzt eine Seite, die sehr populär ist, sowas wie die Tagesschau oder so, was dazu hat, dann rankt man das nach vorne, um eben nicht jetzt unbedingt Fake News weit nach vorne zu bringen, die vielleicht bei einer rein inhaltlichen Analyse relevanter eingeschätzt werden würden als der Artikel von der Tagesschau. Also das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann, wie wir als Nutzende auf diese Suchergebnisse reagieren. Denn man kann sehen, das eine ist, wir können, wenn wir selber Autoren im Web sind und setzen Links auf andere Seiten, dann stimmen wir quasi ab, was eine wichtige Seite ist. Und das Zweite ist, wenn wir Ergebnisse anklicken, wird das ja auch immer als eine Stimme quasi für dieses Ergebnis gewertet. Also wenn alle Nutzer plötzlich für die gleiche Suchanfrage nicht mehr Treffer 1 anklicken bevorzugt, sondern Treffer 3, dann weiß die Suchmaschine, mit Treffer 1 und 2 wird was nicht in Ordnung sein, sonst würden die Leute ja die klicken, einfach aufgrund der Reihung. Und dann ist es ein gutes Argument, den Treffer 3 nach oben zu ranken. Und so haben wir, wenn auch einen sehr kleinen Einfluss, aber doch einen Einfluss auf die Suchergebnisse. Und da kann eben auch ein entsprechender Bias drin sein. Wenn wir alle das Ergebnis anklicken, die heißesten Sportlerinnen, dann ist es ein Signal an die Suchmaschinen, dass das beste Ergebnis für diese Suchanfrage ist.
Also, was ich jetzt mitnehme von diesen Verzerrungen, ist eigentlich jeder betroffen. Mhm. Einmal die Nutzer und dann auch die Suchmaschinen selbst. Und die Leute, die Inhalte produzieren für die Suchmaschinen, ja, so.
Genau, es kommt noch eine Stufe sogar dazu. Das sind diejenigen, die die Inhalte optimieren, für die Inhalte produzieren. Also das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung, wo eben versucht wird, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie gezielt von den Suchmaschinen besser gefunden und besser, also auf höheren Positionen angezeigt werden.
Digga Fake.
Jetzt wollen wir ja den Hörern und Hörerinnen hier auch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie sie besser recherchieren können, im Sinne, dass die Suchergebnisse optimaler ausfallen. Mhm. Ich hatte dazu schon mal im Podcast etwas vorbereitet, und zwar mit Suchbefehlen effizienter eben zu suchen. Ja, da hatte ich zum Beispiel, wenn man in der Suchmaschine Anführungszeichen eingibt für exakte Phrasen, also zum Beispiel fake it until you make it, wenn man das in Anführungszeichen setzt, bekommt man gezieltere Suchergebnisse raus, oder man nutzt ein Minuszeichen, um damit bestimmte Wörter auszuschließen. Mhm. Sowas habe ich schon mal mit an die Hand gegeben. Mhm. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, was sind deine Do's and Don'ts bei der Recherche mit Suchmaschinen?
Also erstmal ist es ja ein sehr komplexes Thema, und du hattest ja auch schon Beispiele genannt. Das ist ja auch alles richtig, dass man das machen kann. Es gibt halt noch 1000 mehr. Man muss auch hier im richtigen Moment wissen, wann man das brauchen kann. Also ich glaube, das Ziel kann nicht sein, dass wir jetzt erstmal bei allen unseren Suchanfragen überlegen, wie ich am besten die Suchanfrage formulieren kann oder welche Operatoren ich verwenden kann. Da ist es wirklich auch nochmal so ein Thema, wo es sehr auf den Einzelfall drauf ankommt. Also wenn es komplex wird in der Recherche, dann ist sowas sehr hilfreich. Man sollte nicht vergessen, es gibt so diese allgemeinen Dinge wie die Phrasensuche, die du erwähnt hast, oder die Sache mit dem Minuszeichen. Es gibt aber auch für diese ganzen Spezialsuchen wie die Bildersuche, die Videosuche und so weiter, gibt es eigene Möglichkeiten, nochmal die Suchen einzuschränken. deswegen ist es schwierig, jetzt einen konkreten Tipp sozusagen zu geben oder konkret zu sagen, also so eine Anleitung zu geben, wie man das Ganze machen sollte. Ich glaube, wenn man so ein bisschen runterbrechen möchte, kann man sagen, es ist eben wichtig, dass man sich eben, dass man nicht in die Falle tappt, dass man sich zu sehr auf die Reihung der Suchergebnisse verlässt. Man sollte auch bedenken, ich hatte Suchmaschinenoptimierung erwähnt, dass gerade die Suchmaschinenoptimierung, die sehr viele positive Effekte auch hat, auch negative Effekte hat. Zum Beispiel, dass eben kommerzielle Seiten tendenziell besser gerankt werden als nicht kommerzielle Seiten. Man sieht es speziell im staatlichen Bereich, wo viele Seiten, die sehr, sehr gute Informationen haben, eben nicht optimiert sind und dadurch eben verlieren gegen kommerzielle Seiten. Also speziell im Gesundheitsbereich kann man das sehen. Und das ist eben dann der Tipp, stärker auf die Quellen auch nochmal zu gucken, woher kommt diese Information eigentlich gerade, die ich mir angucke. Andere Sache ist, ich würde mir immer überlegen, ob die Suchmaschine überhaupt das richtige Werkzeug ist für meine Recherche. Es gibt sehr viele Fachdatenbanken und da kann es sich lohnen, die Recherche durchzuführen, wenn ich wirklich tief in ein Thema einsteigen möchte. Mir helfen die Suchmaschinen in diesen Fällen oft dabei, dass ich überhaupt auf die entsprechende Datenbank stoße. Also es gibt, wie soll man sagen, zu jedem Kleinstthema fast eine Datenbank. Oft werden die auch von Universitäten oder Forschungseinrichtungen gepflegt, sind dann sogar umsonst, gibt viele kostenpflichtige Datenbanken, auch kann sich auch lohnen, das Geld zu investieren. Aber auch wenn wir bei den kostenlosen bleiben, findet man oft eben sehr gut gepflegte Datenbanken, die die Recherche erstmal seriöser machen, weil da schon eine Vorauswahl stattfindet, was überhaupt reingeht. Und auf der anderen Seite die Recherche sehr viel effizienter machen, weil ich einfach sehr genau da drin suchen kann und nicht diesen ganzen Ballast habe, den ich eben in den allgemeinen Websuchmaschinen habe, die ja so ein bisschen auch das Problem haben, sie müssen alles abdecken und deswegen kann auch potenziell alles in den Trefferlisten auftauchen. Und wenn ich da von vornherein eine Einschränkung habe, dann kann mir das eben auch bei der Recherche sehr helfen.
Hast du da 2, 3 Empfehlungen von diesen kostenlosen Angeboten?
Naja, das kommt ja immer sehr drauf an, in welchem Bereich ich jetzt recherchiere. Also ich kann zum Beispiel für den Bereich, in dem ich tätig bin, Informationswissenschaft sagen, da gibt es eine kostenlose Datenbank Lista, die die ganze Zeitschriftenliteratur abdeckt. Wenn man die kennt, ist das eine fantastische Sache, spart einem wahnsinnig viel Aufwand bei der Literaturrecherche. Es gibt ja Gesundheitsdatenbanken, Statistikdatenbanken und so weiter. Also da gibt es im Prinzip keine Grenzen. Man kann jetzt schlecht so eine allgemeine empfehlen, weil es eben nichts Übergreifendes gibt für alle Themen. Aber also gerade wenn man so an, was ja häufig auch gesucht wird, statistische Zahlen denkt, das Statistische Bundesamt und die Landesämter haben gute Datenbanken, in denen man sehr viel genauer auch nochmal nach den eigenen Bedarfen recherchieren kann, als es über eine allgemeine Suchmaschine möglich wäre. Auch wenn viele Daten natürlich auch bei den statistischen Ämtern schon aufbereitet sind, sodass sie in den Suchmaschinen gefunden werden können. Aber wenn ich beispielsweise an Zeitreihen interessiert bin oder sehr spezifisch an Daten, dann kann ich die direkt dort in den Datenbanken recherchieren.
Okay. Hast du noch weitere Do's and Don'ts auf deiner Liste?
Naja, also eine Frage, die man sich, glaube ich, immer stellen sollte, das hat nochmal mit dem Thema Quellenbewertung zu tun, ist, wer spricht da eigentlich zu mir gerade und welche Interessen stecken da dahinter? Also auch da wieder vielleicht das Beispiel aus dem, bei Gesundheitsinformationen findet man eben sehr viele Informationen, die direkt von der Pharmaindustrie kommen oder auf Websites verbreitet werden, die von der Pharmaindustrie unterstützt werden. Und da muss einem natürlich klar sein, dass da bestimmte Interessen dahinter stehen. Das Gleiche gilt auch für politisch-gesellschaftliche Inhalte. Auch da gibt es ja sehr viele Lobbygruppen, die beispielsweise sich da hervortun und die sich eben auch sehr stark bemühen, in den Suchmaschinen auf den vorderen Plätzen zu erscheinen. Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal, wenn wir immer über die vorderen Plätze sprechen, was viele ja auch, ich weiß nicht, ob es für deine Hörerinnen und Hörer trivial ist, aber was viele ja auch nicht richtig unterscheiden können, ist, was auf den Suchergebnisseiten eigentlich Werbung ist und was die echten Ergebnisse sind.
Oh ja, also, das ist ziemlich, also trivial würde ich das nicht bezeichnen. Das ist schon ein harter Kritikpunkt. Nicht jeder kann das unterscheiden.
Genau, also wir haben Studien dazu gemacht, die weit meisten können es nicht unterscheiden. Und das ist in der Tat ein großes Problem, denn wenn man das jetzt mal zusammennimmt mit diesem Vertrauen, was in die Suchmaschine und speziell Google da ist, dann sieht man schon, also ich sage auf der einen Seite, das ist jetzt das beste Ergebnis oder das richtig, weil es auf dem ersten Platz in Google steht, dabei ist der erste Platz eine bezahlte Werbung und wir sehen eben bezahlte Werbung inzwischen nicht nur noch für nicht nur für Produkte oder Dienstleistungen, sondern eben auch als Antwort auf solche gesellschaftlichen Fragen. Was weiß ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, also so ein, wenn die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft dann zu bestimmten Themen wie beispielsweise Mindestlohn Anzeigen schaltet und die Nutzenden glauben, das ist jetzt der beste Treffer, dann ist es sicher ein informatives Dokument, was sie dazu liefern. Aber es ist natürlich eine Tendenz drin und ein bestimmtes Interesse, was die vertreten. Und das muss mir auch klar sein. Mhm. Und da liegt, glaube ich, eins der großen Probleme, dass das weitgehend unerkannt ist, dass hier tatsächlich ein Problem da ist, dass es eben nicht nur um die echten Suchergebnisse geht, sondern eben auch um diese Werbung und die Unterscheidbarkeit von Werbung und Suchergebnissen.
Mhm. Wenn wir nochmal enger greifen und das Thema, wir wollen jetzt überprüfen, ob eine Tatsachenbehauptung stimmt oder nicht stimmt. Ich sage immer, nehmt da Schlagwörter und fügt ein weiteres Schlagwort hinzu, und zwar Faktencheck. Um dann vielleicht auf Ergebnisse zu kommen von Faktencheck-Initiativen, die sich mit dem Thema oder speziell dieser Tatsachenbehauptung schon auseinandergesetzt haben. Mhm. Würdest du das auch so machen?
Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Sache. Also wenn es einen Faktencheck dazu gibt, die Frage ist halt, was passiert, wenn ich damit keinen Erfolg habe mit dieser Recherche? Also in vielen Fällen, jetzt gerade bei den populären Verschwörungstheorien, Mythen, Behauptungen, da funktioniert es, weil die schon gecheckt sind. Aber wenn ich jetzt das Problem, also wenn jetzt zum Beispiel was sehr Aktuelles ist, dann werde ich oft nichts dazu finden. Und die Frage ist ja, was, also es ist ja immer so, wenn ich ein positives Ergebnis habe, also ich finde einen Faktencheck dazu, dann habe ich ja mein Problem gelöst. Aber ich habe es nicht gelöst, wenn ich keinen finde, weil ich nicht weiß, gibt es keinen oder ja, was ist das Problem jetzt hier? Also man ist nicht fertig mit der Recherche. Mhm. Dann muss man sich natürlich was anderes überlegen, wie man darüber was rausfinden kann. Und in vielen Fällen kann man jetzt so bei so Verschwörungstheorien oder auch bei Fake News im weitesten Sinne sehen, man kann mal gucken, wie wahrscheinlich jetzt so eine Behauptung erstmal ist. Und ich würde sagen, jetzt mal gesunder Menschenverstand und ein bisschen Bildung, je unwahrscheinlicher die Behauptung ist, desto skeptischer wäre ich eben. Und dann muss ich mir eben nochmal anders überlegen, wie ich das nachprüfen kann. Also ich denke, wenn ich eine Behauptung habe und keine wirklich seriöse Quelle darüber berichtet, dann sollten schon die Alarmglocken auf jeden Fall angehen. Ist es sehr unwahrscheinlich. Im Zweifel kann man ja Sachen auch nochmal irgendwie, wenn es nicht wahnsinnig eilig ist, ein paar Tage zurückstellen und gucken, ob sich dann was geändert hat, dass vielleicht also seriöse Quellen nachgezogen sind. Wir hatten vorhin das Thema nochmal, vielleicht sind die Journalisten nicht schnell genug, weil sie ja auch noch ordentlich die Sachen prüfen müssen. Dann kommen die echten journalistischen Artikel etwas später. Das kann ich mir nochmal angucken. Oder auch ein Faktencheck wird inzwischen durchgeführt. Wobei ich, wie gesagt, vorsichtig wäre bei den Faktenchecks, weil es geht einfach nicht, dass zu allem, was irgendwie behauptet wird, es Faktenchecks geben kann. So viel Kapazität ist einfach nicht da. Also das Nichtvorhandensein eines Faktenchecks ist kein Indikator dafür, dass die Behauptung richtig ist.
Eine Frage hätte ich noch zu den Trefferlisten. Mhm. Wir haben ja gerade schon vom Ranking geredet. Mhm. Das ist ja eigentlich diese Trefferliste. Und du hattest auch schon erwähnt, dass es mittlerweile auch solche maßgeschneiderten Antworten gibt, die Suchmaschine ausspuckt. Mhm. Mittlerweile werden ja auch zum Beispiel YouTube-Ergebnisse angezeigt, bei Google zum Beispiel. Liegt vielleicht daran, dass die von derselben Firma sind. Und dann prinzipiell halt Videos und Fotos. Und ich glaube, es ist dann auch manchmal ziemlich schwer einzuschätzen, ist das jetzt hier auch richtig oder falsch, was mir angezeigt wird. Weil manchmal wird ja dann auch die Quelle ist manchmal gar nicht ersichtlich sofort. Mhm. Wie du das auch angesprochen hast, bei diesen maßgeschneiderten Antworten. Ja, also da wird ja manchmal gar nicht die Quelle angezeigt, woher das kommt.
Genau, also Ich glaube, vielleicht im ersten Satz muss ich erstmal die Zusammenstellung der Treffer verteidigen. Es ist einfach eine Notwendigkeit, wenn ich eine Suchergebnisseite zusammenbaue und eine Menge von Suchergebnissen präsentiere, dass das natürlich nicht die Ergebnisse selber sind, sondern einfach nur ganz kurze Repräsentationen von den Suchergebnissen. Also diese berühmten Snippets, eine Überschrift, eine kurze Beschreibung und vielleicht die URL oder die Quelle dazu. Also daraus kann ich natürlich nicht wahnsinnig viel ablesen, aber es ist ein erster Indikator. Und was man in der Tat sehen kann, ist, wenn man jetzt Leute fragt, ob ein bestimmter Treffer relevant ist und macht es auf der Basis von diesen Snippets, also diesen kleinen Beschreibungen, dann gibt es durchaus Unterschiede zu dem, wie wenn man ihnen jetzt das Dokument, was dahinter steht, also den kompletten Inhalt zeigt. Also es gibt durchaus Fälle, wo ich in der Trefferliste sagen würde, aha, das klingt gut, und dann sehe ich aber sofort, wenn ich es anklicke, das ist nichts. Oder umgekehrt, ich denke, das ist nichts, deswegen klicke ich es nicht an, aber in Wahrheit wäre jetzt ein relevanter Treffer dahinter. Das sind die Problemfälle. Die guten Fälle sind, ich sehe, dass es oder denke, dass es relevant ist und es ist auch relevant, oder ich denke, es ist nicht relevant, es ist auch nicht relevant. So, also gibt vier Möglichkeiten, und das zeigt nochmal, dass eben diese Hinweise auf der Trefferseite nicht unbedingt, also sind Indikatoren, mehr ist es nicht, das wollte ich damit sagen. Mhm. Und jetzt kommen diese ganzen zusätzlichen Ergebnisse ins Spiel, die ja auch irgendwie repräsentiert werden müssen. Und du hattest gesagt, da fehlt dann teilweise auch die Quelle. Ja, also ich glaube, wenn man bei jedem Bild jetzt noch die Quelle dazu schreiben würde, dann hätte man auch einen Haufen Platz, den man da verwenden müsste. Also da hilft es einfach nicht, da muss man draufklicken und sich mal angucken, woher die Bilder dann kommen. Würde ich auf jeden Fall machen. Also wenn man sich anguckt, bei Google beispielsweise ist es ja so eingebaut, ich klicke auf das Bild, komme nicht direkt auf die externe Seite, sondern mal auf eine Seite von Google, wo die Bilder angezeigt werden, und da steht dann auch die Quelle entsprechend dabei bei dem Bild, wenn das groß angezeigt wird. Das würde ich auf jeden Fall prüfen bei solchen Dingen. Mhm. Und jetzt ist halt der letzte Punkt, dass wir auf diese generierten Antworten gucken müssen. Und da gibt es ja im Prinzip mehrere Varianten. Das eine ist tatsächlich, wie man es ja bei ChatGPT sich auch angucken kann, dass eine Antwort generiert wird ohne jede Quellenangabe. Und ja, da hat man natürlich das Problem, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, wie gut es jetzt eigentlich ist. Und das zweite ist, das kann man sich bei Microsoft Bing sehr schön angucken, die das ja auch schon eingebaut haben. Die schreiben eine Antwort und machen quasi hinter jedem Satz eine Quellenangabe. Und da würde ich mir eine andere Frage auch stellen. Das ist erstmal gut, dass die Quellen angegeben werden, aber da würde ich mir die Frage stellen, was das denn eigentlich für Quellen sind. Und das ist zumindest mein Eindruck bei Bing, dass die jetzt nicht unbedingt auf die allerbesten Quellen da abzielen, und dass ich dann vielleicht genau das Problem habe. Ich habe zwar eine schöne Zusammenfassung, aber die stammt eben aus nicht besonders tollen Quellen, und ich würde eigentlich besser fahren, wenn ich direkt in die Quellen reingucken würde, die ich in der Trefferliste finde, und mir dann mein Bild so machen. Mhm. Aber das ist alles noch sehr im Werden. Also da wird sich sicher in den nächsten Monaten noch einiges tun.
Ja, in dem Zusammenhang stelle ich mir dann auch die Frage, ich weiß jetzt nicht, ob das die New York Times war, die hat ja, habe ich kürzlich gelesen, die soll halt Google, die Suchmaschine, davon abgehalten haben, zu indexieren.
Ja.
Vielleicht kannst du den Sachverhalt nochmal kurz, wenn dir das mehr ein Begriff ist,
genau,
kannst du nochmal kurz darauf eingehen, auf diese Indexierung, wer von welchen Seiten überhaupt Wissen herangezogen wird. Das ist ja auch relativ kritisch zu sehen.
Genau, also es gibt generell eine Konvention für die Suchmaschinen schon seit langem. Das ist eine Datei, die man auf seine Website einbauen kann, robots.txt. Und da kann ich bestimmen, was ich Suchmaschinen erlaube und was ich ihnen verbiete. Zum Beispiel kann ich sagen, bestimmte Inhalte auf meiner Website möchte ich gar nicht, dass die in Suchmaschinen vorkommen. Das ist eine Konvention, das ist keine Verpflichtung oder Gesetz oder irgendwas, aber die seriösen Suchmaschinen halten sich dran. Und jetzt kam eben der Fall auf, dass die Frage war, dass ChatGPT, um sein System anzulernen, eben auch Inhalte aus dem Web von weiß Gott woher überall genommen hat und als eine der ersten großen Websites eben die New York Times gesagt hat, wir möchten das ausschließen, wir möchten nicht, dass unsere Inhalte da verwurstet werden, und irgendwie ChatGPT damit Geld verdient, mit unseren Inhalten, auf denen das System lernt. Und jetzt gibt es eben die Konvention, dass man auch in diese Robots.txt eben diese Bots ausschließen kann, wie die von ChatGPT oder auch Google, oder sagen kann, man möchte nicht, dass das zum Anlernen von maschinellem Lernen verwendet wird. Das Problem ist jetzt, dass wir, wie soll man sagen, so eine Art Qualitätspyramide haben, die viele der wirklich guten Quellen, wie die New York Times, sagen, wir möchten nicht, dass unsere Inhalte hier mitverwendet werden. Das heißt, die werden abgeschnitten oben. Und dann haben wir die ganzen Inhalte mittlerer Qualität und wir haben den ganzen Bodensatz an Inhalten von mieser Qualität. Und wenn ich jetzt aber, wenn mein Ziel ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dann ist es mir ja relativ egal, ob ich als Quelle genannt werde oder nicht, beziehungsweise kann sogar von Vorteil sein, wenn ich nicht als Quelle genannt werde. Denn vielleicht würde, was weiß ich, jemand sagen, oh, das kommt von der AfD, dem traue ich jetzt mal nicht so. Wenn ich aber in der Lage bin, maschinell in großem Maße Inhalte zu produzieren, die wiederum dann in das Lernen der Systeme eingehen und sich dann hinterher in den Antworten finden, dann wird es dazu kommen, dass eben die Anbieter von Inhalten schlechter Qualität oder diejenigen, die versuchen, die öffentliche Meinung im schlechten Sinne zu beeinflussen, dass die sich erfreuen, dass ihre Inhalte indexiert werden. Also das Problem, wir bekommen sehr viele schlechte Inhalte, auf deren Basis vielleicht gelernt werden wird, während viele gute Inhalte einfach ausgeschlossen werden.
Ja, das sehe ich als wirkliches Problem für die Zukunft, wenn man eben Suchmaschinen als Recherchetool nutzt. Und da ist es, ja, wie du auch gesagt hast, vielleicht sogar noch wichtiger, dann auf solche Datenbanken oder Kataloge zurückzugreifen. Meine allerletzte Frage, obwohl ich das Gespräch, also das könnte ich noch ewig führen, weil es ist so viel einfach zu bereden. Ja. Meine letzte Frage an dich, und zwar, wenn du unbegrenzt Zeit und Geld zur Verfügung hättest, ja, was würdest du denn tun, um das Problem mit diesen Verzerrungen bei den Suchmaschinen zu lösen?
Also erstmal unbegrenzt Zeit und Geld klingt gut. Ob ich dann eine Suchmaschine machen würde, wäre eine andere Frage. Aber okay, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass eins der, wie soll man sagen, ein Kern des Problems ist, dass es eben sehr viel unterschiedliche mögliche Interpretationen der Inhalte im Web gibt. Und was wir eben im Moment sehen durch die Marktsituation, wo Google eben auch einen Marktanteil von über 90% in den weitmeisten Ländern hat, da liegt das Problem, dass wir quasi eine dominierende Interpretation auf diese Inhalte des Web haben. Also nochmal, es gibt nicht richtig und falsch hier, sondern es gibt unterschiedliche Interpretationen. Wir verlassen uns sehr stark auf die Interpretation, die eben durch Google geliefert wird. Jetzt haben wir das Problem, dass wenn ich eine neue Suchmaschine gründen möchte, da ist vielleicht gar nicht so, also alles auch schwierig, aber das Ranking der Ergebnisse ist vielleicht gar nicht so das Riesenthema, sondern das wirklich große Thema, und das wird immer aus meiner Sicht falsch eingeschätzt, das wirklich große Thema ist der Aufbau und die Pflege des Datenbestandes, also des Index. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, ernstzunehmende Suchmaschinen sind eigentlich die, die einen nennenswert großen Index haben. Und nennenswert großer Index heißt hier, wir reden von vielen, vielen Milliarden Dokumenten, die in diesem Index drin sind. Google hat jetzt im Rahmen von einer Untersuchung in den USA mal Zahlen bekannt gegeben von 2020. Da haben sie damit gerechnet, dass sie ungefähr 400 Milliarden Dokumente in ihrem Index hatten. 400 Milliarden. So, und jetzt kann man sich noch vorstellen, das Web ändert sich sekündlich. Neue Dokumente kommen hinzu, alte werden gelöscht, es werden Dokumente verändert. Damit Schritt zu halten. Also das Ganze aufzubauen und damit Schritt zu halten, erfordert enorme technische Infrastruktur und ist, um es platt zu sagen, sauteuer. Und die Idee, also was ich jetzt mit dem Geld machen würde und was ich auch schon vorgeschlagen habe, was andere, nämlich die Öffentlichkeit mit Geld machen sollte, ist, einen offenen Webindex aufzubauen, also diesen Bestandteil, dass die Daten gesammelt und gepflegt werden, den quasi als öffentliche Infrastruktur anzubieten. Ähnlich wie wir, was weiß ich, ein öffentliches Straßensystem haben und alle Speditionen und Privatleute können auf diesen Straßen fahren, dass man sagt, man hat diesen Index und jeder kann sein Suchsystem, seine KI, was auch immer auf diesen Index aufsetzen. Und damit hätten wir die Möglichkeit, dass viele neue Interpretationen dieser Webinhalte entstehen würden und wir uns eben nicht auf eine verlassen müssten. Und damit würde eben auch wieder ein Wettbewerb möglich werden. Wer ist denn in der Lage, am besten die besten Inhalte zu zeigen, am wenigsten Fake zu zeigen? Es gibt 1000 Möglichkeiten, sowas anders zu machen, als Google es macht, wo man sich sehr stark eben verlässt auf eine Bewertung der Quellen. Könnte man alles ganz anders machen. Und das kann man aber nur, wenn man diesen Datenbestand hat. Und da ist genau der Flaschenhals für alle Anbieter. Und wenn man sich jetzt alternative Suchmaschinen anguckt, letztlich scheitern sie alle genau an dem Punkt.
Ja, hast du schon ein Spendenkonto für deine Idee eingerichtet?
Nein, wir haben tatsächlich auch schon Lobbyarbeit vor ein paar Jahren dafür gemacht, aber leider ist das nicht, also ich wollte sagen, ist nicht gut angekommen. Das stimmt nicht, es kam eigentlich ganz gut an, aber es ist eben nichts passiert. Aus meiner Sicht ist das ein wirklicher Aufruf an die Politik, dort was zu tun und dafür zu sorgen, dass eben so ein Index aufgebaut werden kann. Das ist ein Mammutprojekt, das ist vollkommen klar. Und das kann eben nicht irgendjemand kurz alleine machen oder eine kleine Initiative. Aber ich hatte ja den Wunsch frei, dass ich unbegrenzt Geld habe.
Ja, genau. Auf jeden Fall eine sehr tolle Idee, kann ich nur unterstützen. Und ich bin sehr froh, dass du das mit uns hier geteilt hast und auch die vielen anderen Gedanken zu Suchmaschinen. Super hilfreiche Tipps auch. Dirk, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Das war Digga Fake. Zu Gast in dieser Sendung der Informationswissenschaftler Dirk Lewandowski. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir schwillt jetzt der Kopf. Aber im durchweg positiven Sinne von den vielen Tipps und Denkanstößen, die Dirk gegeben hat. Das Fazit für mich, womit ich hier heute rausgehe, ist, wir sollten alle ein bisschen proaktiver sein und auch andere Recherchetools nutzen, nicht nur Suchmaschinen. Dirk hat gezeigt, dass man sich darauf halt nicht alleine verlassen sollte. Schließlich wollen wir ja alle gute und gesicherte Informationen haben, ne? Leute, das war's für heute. Wenn euch die Sendung gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit, um Digga Fake zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.